Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Shalom, shalom und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit und mein Name ist Elena Engels und vor mir sitzt die liebe Valentina Töps. Hallo.
Hallo.
Wir hatten ein richtig schönes Wochenende hinter uns. Valentina hatte mich besucht.
Ja.
Und diesmal haben wir gar nicht so viel gesprochen, weil wir haben ja ganz viel Zeit miteinander gehabt. Und deswegen haben wir es aber intensiv wirklich jetzt auf die weitere Frau konzentriert. Und wir freuen uns so sehr, dieses Thema anzugehen, weil diese Frau von den ganzen 12 Frauen aus dem ersten Teil der Frauenstudie hat mich so am meisten gepackt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich liebe ihre Geschichte, weil ich so sie sehe, wie ich früher war, bevor ich Christ wurde. Und wir kommen zu so vielen Themen noch und wir möchten sofort starten. Das ist die Frau aus Johannes 4, die Frau am Brunnen, die Jesus anspricht, als er mit den Jüngern unterwegs ist und eine Pause macht. Und ich möchte, bevor wir so richtig starten, einmal kurz erklären, wer sind Samaritaner? Ich habe ein bisschen was in der Studie geschrieben und möchte es kurz vorlesen. Ja. Und dann steigen wir sofort auch ein. Mhm. Alles klar?
Sehr gut.
Eine Begegnung mitten im Feindesland. Jesus und seine Jünger befanden sich auf dem Rückweg von Judäa nach Galiläa. Die schnellste Route führte durch Samarien. Ein Gebiet, das viele Juden aus tief verwurzeltem Hass mieden. Wirklich Hass. Lieber nahmen sie einen langen Umweg in Kauf, als sich mit den Samaritanern zu befassen. Die Feindschaft zwischen diesen Völkern war sehr alt. Nach der Eroberung des Nordreichs Israels durch die Assyrer im Jahr 722 vor Christus wurden viele Israeliten ins Exil geführt, während andere im Land blieben und sich mit fremden Völkern vermischten. Aus dieser Verbindung entstanden die Samaritaner. Ein Volk, das die Juden als unrein betrachteten, sowohl rassisch als auch geistlich. Sie hielten sich nur an die 5 Bücher Mose und verehrten Gott nicht in Jerusalems Tempel, sondern auf dem Berg Gerizim. Im Jahr 128 vor Christus zerstörten die jüdischen Truppen diesen Tempel, was die Feindschaft weiter verschärfte. Das ist so ein kleiner Blick, um sich damit mehr zu befassen oder zu verstehen, okay, warum ist es gerade wirklich diese Situation, wo Jesus zu dieser Samaritanerin geht, so außergewöhnlich und so besonders? Und deswegen einmal kurz die Zusammenfassung, was der Hintergrund dazu ist.
Ja, richtig gut. Das ist total gut von dir auch zusammengefasst. Ich finde das so spannend, wenn wir wirklich so hineingucken auf diesem Weg, wo Jesus von Judäa nach Galiläa ist. Die meisten Leute haben einen riesengroßen Umweg gewählt. Die haben gesagt, nee, ich gehe nicht durch Samarien, ich gehe da nicht durch, weil das ist, also selbst wenn der Weg vielleicht der einfachere wäre, wählen die Leute einen Umweg, um bloß diesen Menschen nicht zu begegnen. Und ich glaube, es ist schon krass. Und wenn wir, so wie wir Jesus kennen und wie wir auch wissen, wie er agiert hat, hat er das nicht nach Status quo, nach der Norm gemacht, sondern er ist dem Auftrag seines Vaters gefolgt. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment hat er schon gewusst, ich werde da jemanden treffen und das wird sehr ausschlaggebend und wichtig sein. Mhm. Krass finde ich auch, er wählt praktisch auch genau dieses Land. Wir haben ja auch nachher nochmal die Geschichte in der Bibel vom barmherzigen Samariter, wo er so ein bisschen das umwandelt, wo ja ein Mann in dem Sinne auf der Straße ausgeraubt wird und verprügelt wird und alle möglichen Leute gehen vorbei. Aber ein Samariter nimmt sich dem an und bringt diesen Mann ins Lazarett, dass er verbunden wird, dass er verpflegt wird. Sehr krass finde ich, dass immer wieder mal diese Verbindung mit den Samaritern zustande kommt. Und hier bricht Jesus, würde ich sagen, alle Standards. Mhm. Jesus bricht alle Standards. Das finde ich so krass. Also er spricht ja in dem Sinne mit einer Samaritanerin. Und das ist so wie auch erwähnt, die sprechen einfach nicht miteinander. Die haben nichts miteinander zu tun. Die haben sich von Weitem erkannt an der Kleidung, an der Art und Weise, so wie sie sich verhalten, aber auch wie sie sich in Gruppen und in Sippen aufhalten. Und auf der anderen Seite, der zweite Punkt ist natürlich, er sprach mit einer Frau. Also nicht mal mit einem Samariter, mit einem Mann, sondern mit einer Frau. Und das finde ich schon wirklich krass an der gesamten Geschichte, das festzuhalten, dass das wirklich ein No-Go eigentlich war, was Jesus da gemacht hat. Sowohl durch Samarien zu gehen, als auch mit einer Frau zu sprechen, die aus diesem Land kommt.
Mhm. So. Ja, du sprichst was Gutes an. Also ganz wichtig, er sprach mit einer Samaritanerin, so wie du es auch gesagt hast. Juden und Samaritaner verkehrten nicht miteinander, habe ich ja auch vorgelesen. Mhm. Das ist so interessant. Ich finde, wir haben oft diesen Hintergrund ja gar nicht. Und genau das ist ja super wichtig für uns zu wissen. Hey, so schlimm stand es zwischen denen. Sie waren so verhasst, dass sie sogar das Land mieden, diesen Ortsteilen, dass sie quasi lieber einen Umweg machten.
Ja, wirklich.
Als wirklich diesen Weg zu gehen. Und für mich ist ganz klar, boah, Jesus ist jemand, der so eng mit seinem Vater verbunden ist, dass er ganz klar weiß, was sein nächster Auftrag ist, wo er den nächsten Menschen begegnet, wo er wirklich verlorene Schafe sieht, wo quasi, ja, seine Jünger das gar nicht gesehen haben. Mhm. Das ist der zweite Punkt. Er sprach eine Frau an, so wie du sagst. Es ist eigentlich auch etwas Unmögliches. Ein jüdischer Mann durfte nicht einfach eine fremde Frau ansprechen, schon gar nicht alleine. Und der dritte Punkt, und er bat ja um Wasser. Und das zeigt wiederum das Nächste. Damit zeigt er, dass er bereit wäre, aus ihrem Gefäß zu trinken, etwas, das Juden ja für unrein ansehen. Also wenn man schon quasi den Ort meidet, dann meidet man umso mehr, aus dem gleichen Gefäß zu trinken, aus dem die Frau trinkt.
Voll.
Und Jesus liebt sie aber und zeigt uns mit dieser Geschichte, finde ich, so heftig, dass er diesen Weg geht. Einmal, dass der Vater zu ihm spricht und er hört, er gehorsam ist, er geht. Richtig. Es ist alles kein Zufall, dass er diese Frau antrifft. Und der nächste Punkt ist ja, dass diese Frau in der Mittagszeit an den Brunnen geht.
Genau.
Das ist ja der nächste Schritt, dass wir auch da wissen, es war so heiß, man geht nicht zur Mittagszeit zum Brunnen. Es ist weit, es ist heiß, es ist anstrengend. Man macht es morgens früh, wenn die Sonne noch nicht ganz aufgegangen ist oder wenn es noch nicht ganz so heiß ist. Oder am Nachmittag, wenn die Sonne wieder abgekühlt oder ein bisschen, einfach das Wetter ein bisschen abgekühlt ist, dann geht man halt hin, aber nicht zur Mittagszeit. Und diese Frau... Oder diese Geschichte zeigt uns ja deutlich, dass diese Frau ein Problem hat. Etwas stimmt ja da nicht, weil sie geht alleine, nicht mit anderen Frauen, alleine zur heißesten Zeit am Tag, um das Wasser zu schöpfen, wo sie ganz genau weiß, da ist keiner. Also was sagt uns das eigentlich über sie? Das ist doch spannend.
Ich glaube... Ja, ich glaube auch, also ich stelle mir gerade, wo du das so erzählst, ich finde das so cool, dass du das so wiedergibst. Also ich sehe das so bildlich vor meinen Augen, wie sie wirklich auch mit einem Blick voller Scham sich so umguckend hält sie ihren Krug und guckt sich so um und ist vielleicht, laufen ihr die Schweißperlen von der Stirn, weil es eben ja auch sehr, sehr heiß ist. Und sie kommt dahin und ich glaube, der Blick allein, also ich glaube, Jesus konnte all das in ihr lesen. Mhm. Also einmal auch Scham und zu wissen, sie kommt jetzt in der Mittagszeit. Ich glaube, das hat Jesus auch schon alles gesagt. Mhm. Also ich glaube, Jesus wusste in dem Moment das schon bereits. Und er begegnet ihr ja in so einer Liebe, dass sie total erschrocken ist. Sie kann gar nicht viel damit anfangen. Also sie ist so überrascht, dass sie Rückfragen stellt, weil sie denkt so, wer bist du? Wer bist du, dass du mir das anbietest? Wer bist du, dass du mit mir redest? Du bist doch ein Jude. Also sie registriert das und erwähnt das. Und ich glaube, dass sie sich auch geschämt hat, so mit anderen Frauen zusammen morgens oder nachmittags abends zum Brunnen zu gehen, weil auch dort würden die Leute reden. Es ist Getratsche und Leute reden. Und wie lebst du denn? Und so, und das kommt ja nachher in der Geschichte auch noch weiter raus. Ich glaube, dass die Scham sie auch dazu getrieben hat, alleine mittags dahin zu gehen.
Wir wissen von ihr, dass im Nachhinein im Gespräch, dass Jesus quasi aufdeckt, dass sie nicht mit ihrem Mann zusammenlebt, sondern mit einem anderen Mann und dass sie auch noch andere Männer gehabt hat. Er spricht ja auch die Wahrheit an, das wissen wir aus der Geschichte. Und interessant ist ja auch, was für eine Scham einfach da
voll
in ihr sein muss. in dieser Zeit aufzuwachsen, wo sowieso sowas ein No-Go ist und dann aber, dass die Menschen darüber tuscheln und auch vor allem sie meiden und die auch mit ihr auch nichts zu tun haben wollen. Und sie hat wahrscheinlich auch gar keine andere Möglichkeit, als nicht allein dahin zu gehen. Mhm. Oder sie meidet vielleicht sogar ganz bewusst die anderen Frauen, weil sie es nicht erträgt, dass sie über sie lästern, dass sie über sie schlecht reden und dass sie sie verurteilen. Und wenn ich das Ganze so betrachte, finde ich das auch immer sehr interessant, einfach mal auf unsere heutige Zeit zu sehen. Mhm. Wo du als Zuhörerin, wo hast du das vielleicht schon mal erlebt, dass du etwas gemieden hast, in deiner Gemeinde oder in die Gemeinde zu gehen, weil es da Menschen gibt, die dich verurteilen, weil dein Lebensstil nicht dementsprechend, sage ich mal, angepasst ist, wie es die Gemeinde sich wünscht oder wie ein Christ zu leben hat. Wo empfindest du diese Scham und wo hast du auch mal auch Gemeinschaft gemieden oder Menschen gemieden, weil du weißt, vielleicht sind sie ganz freundlich zu dir, aber sobald du den Rücken kehrst, kommt dann so ein Messerstich. Mhm. Und diese Geschichte, finde ich, die zeigt mir so eindeutig, in unserer Zeit und oder so wie wir leben, Verurteilungen gibt es genug, ganz, ganz viel. Und wir erleben das, ob das als ein Teenie ist oder ein Kind in der Schule vielleicht in der Familie, dass deine Geschwister anders sind als du, dass du verurteilt wirst oder in Freundschaften oder auch in der Gemeinde, auf Arbeit, Mobbing, was auch immer. Ich glaube, wir fühlen oder können uns sehr hineinfühlen in diese Frau, wenn wir das selbst schon mal erlebt haben.
Mhm. Ja, das hast du sehr passend gesagt. Ich denke auch genau, das ist ja der Punkt. Scham ist ja etwas, was uns wie in die Isolation treibt und auch wo Gedanken und Sorgen uns so sehr quälen können, dass wir uns isolieren, nicht nur von Christen, von Menschen, sondern teilweise vielleicht auch von Gott. Weißt du, überhaupt dieses Bild gar nicht mehr haben, gar nicht mehr wissen, sind wir überhaupt angedockt an der Quelle? Weil ich glaube, dass Scham, wenn wir uns wie verstecken wollen und sagen wollen, was werden denn die anderen denken, wenn die nur wüssten? Ne, da geht's auch wieder, also darüber sprechen wir nachher noch, aber dieses, wenn die nur wüssten, was in meinem Inneren vor sich geht oder was ich in meinem Privatleben erlebe oder was auch immer, in diesem Moment hält uns das ganz oft auch ab von geistlicher Gemeinschaft. Und wir sagen uns ja, irgendwie fühle ich mich nicht ganz so ready, fühle ich mich nicht ganz so wohl, ich gehe da nicht hin. Und vielleicht ist das sogar in unserer Gesellschaft heutzutage so, dass wir uns so weit verdrängt haben von Christen und auch von Kirche und von Jesus, dass man in dem Moment wie Rebellion hat, dass man gar nicht mehr registriert, eigentlich habe ich Hunger nach Gemeinschaft. Eigentlich sehne ich mich danach, frei zu werden. Oder auch eigentlich ist das Scham. Und ich denke, da braucht es, also gerade dieser Punkt Verurteilung oder verurteilt werden, ist eins der größten, zentralsten Punkte, wo ich finde, da dürfen wir auch heutzutage als Christen umkehren. Wie oft bewerten und beurteilen oder verurteilen wir gewisse Standards oder gewisse Lebensweisen oder wenn jemand in die Gemeinde kommt und einen ganz anderen Lebensstil hat, machen wir unsere Schubladen auf. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein Punkt, der Jesus, also dieses Schubladendenken durchbricht Jesus immer und immer wieder. Mhm. Und sind wir bereit, genauso Schubladendenken zu durchbrechen? Und das ist, finde ich, eins der, also es ist wie eine Einladung, aber auch ein bisschen eine Aufforderung. Wo habe ich Schubladendenken über Menschen, andere Kulturen, wie sie Glauben ausleben oder was auch immer? Und wie kann ich in den Momenten sagen, bin ich denn sündlos, dass ich den ersten Stein werfe, wenn ich irgendwie etwas sehe? Also, ich finde, das ist nochmal, das geht an jeden Einzelnen. Nicht dort stehen zu bleiben, wenn ich jetzt irgendjemanden sehe, der offensichtlich ein Sünder ist oder sündigt, sondern wie Jesus mich herantrauen und sagen, könntest du mir was zu trinken geben? Kann ich mit dir Gemeinschaft haben?
Genau.
Zachäus, komm runter vom Baum, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Das sind alles so diese Momente von Jesus, ähnlich wie mit der Frau hier, wo er sagt, ey, ich will Nähe zu dir.
Ja, und ich finde es auch so interessant, dass, also mich fasziniert einfach dieser Moment, dass er seine Jünger wegschickt und allein mit ihr ist, auch Gemeinschaft mit ihr hat. Dinge, die einfach unmöglich sind in der damaligen Zeit. Heute wäre es vielleicht gar nicht so schlimm für uns, dass ein Mann, der eine Frau sieht und sich denkt, boah, sie wird so von anderen verurteilt in der Gemeinde. Einfach ein Beispiel. Ich gehe zu ihr hin und möchte sie erbauen und ermutigen. Ich möchte ihr Dinge zusprechen, weil ich will einfach sie lieben, wie Jesus sie liebt, ohne irgendwas Komisches dabei zu denken. Und irgendwie denke ich so daran, gerade so in Gemeinden haben wir das ja sehr oft, dass wir eine bestimmte, ja, bestimmte Predigten hören. Und ich meine, es sind alles Menschen, die lehren. Es ist alles Stückwerk. Und vieles ist auch wirklich auch menschlich gedacht und nicht alles ist rein geistlich. Und deswegen sollen wir ja auch alle Dinge prüfen. Und wir filtern mit unseren verdreckten Herzen manchmal und fangen an, Dinge zu verurteilen, zu beurteilen, Dinge irgendwie in Schubladen zu stecken, so wie du das sagst. Und dann kommt eine Situation, dann kommt vielleicht jemand, mit dem ich vielleicht oder mit dem Lebensstil dieser Person nicht einverstanden bin. Wie gehe ich dann mit dieser Situation um, mit diesem Menschen? Ignoriere ich den Menschen? Entferne ich mich von den Menschen oder lasse ich es zu, auch wenn der Mensch in Sünde lebt, ein Gemeindemitglied, eine Schwester, ein Bruder, dennoch Wahrheit auszusprechen, klar zu sein, meinen Standpunkt zu äußern und dennoch den Menschen nicht wegzuschicken, sondern da zu sein, es auszuhalten und zu lieben.
Richtig. Ja, richtig. Das finde ich auch eine richtig krasse Balance. Es kommt mir gerade so in den Sinn. Ich weiß noch, wir hatten ja vor mehr als 10 Jahren, glaube ich, in Deutschland die Flüchtlingskrise oder auch die Situation, wo jetzt der Krieg Russland-Ukraine ist, wo auch Leute einfach in unser Land kommen und auch Sehnsucht haben nach Begegnung, da sich auch einige Gruppen bekehren. Und ich weiß von meiner Schwiegermutter, die hat ein wundervolles Zeugnis erzählt, dass sich Sonntagnachmittag viele ukrainische Leute getroffen haben, zum Gottesdienst, den Gottesdienst zu veranstalten. Und bis es dahin gekommen ist, dass diese Gruppe von Menschen, die ja auch aus ihrem Land geflohen sind und ein Unterschlupf suchen, also einen Ort suchen, das war so krass, die haben momentan eine richtige Erweckungswelle. Die haben Taufen von 30, 40 Leuten, weil sich Menschen für Jesus entscheiden und sagen, ich will ihm folgen, ich will ihm nachfolgen. Aber sie haben einen Ort gekriegt, einen Raum bekommen, um wirklich den Glauben zu leben. Sie stärken sich gegenseitig, aber ich glaube, wir brauchen das auch, dass wir unsere Türen aufmachen. Und das finde ich so ein schönes Zeugnis, wo ich denke, es kommen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, wo wir vielleicht einfach nur aus den Medien hören, ja, warum ist dies passiert, warum ist jenes passiert? Aber können wir ihnen begegnen auf einer würdigen Art und Weise, dass wir sagen, sie haben auch die Liebe Jesu nicht nur verdient, sondern sie bedürfen das, sie brauchen auch einen Raum. Sind wir offen dafür? Also jetzt nicht nur, dass wir in irgendeine andere Kultur fahren, sondern wenn wir jetzt einfach gucken, was ist in Deutschland passiert in den letzten Jahren. Es gab immer wieder Ansiedlungen von Menschen, die aus dem Ausland gekommen sind und bei uns bleiben. Wie gehen wir damit um? Ich finde, das sind oft schon so kleine Hinweise, wo ich genau weiß, auch dort gibt es so ein paar Diskussionen, wo die Leute irgendwie wie jemanden abschieben wollen oder was auch immer, wo ich denke, nein, das wird Jesus in dieser Form nicht machen. Er wird diesen Menschen begegnen. Und sind wir offen, dem auch zu begegnen?
Ja, total, so ist es. Genau so ist es. Ich finde, also, wir haben ja so ein bisschen im Vorfeld geguckt, okay, welche Themen möchten wir aus dem Buch hier und vor allem aus der Stelle aus Johannes 4 ansprechen. Und wir werden auch am Ende nochmal auf das Thema eingehen, und zwar das Thema Gemeinschaft. Ich glaube, es geht wirklich viel um Gemeinschaft, dass Menschen zu Jesus kommen, nicht nur durch Bekehrung, durch Erzählung, durch das eigene Zeugnis, sondern auch mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Weil wie soll der Mensch denn Jesus erkennen, wenn nicht durch uns, wenn wir das nicht vorleben, wie Jesus es vorgelebt hat, wie er gelebt hat, wie er geliebt hat. Und jedes Mal, wenn ich dieses Beispiel, den Anfang von dieser Samaritanerin sehe und wie viel Scham in ihr ist, dass sie in der Mittagszeit, in der brühenden Hitze, ja, und wir wissen in diesen Ländern, wie heiß es ist, dass man schweißgebadet, wie bei Chosen, diese Situation, wo sie kommt und fertig ist und Wasser schöpfen will. Ich sehe da so Menschen aus Gemeinden, die verstoßen wurden, weil sie eine andere Meinung haben, weil sie nicht mit all dem mitgehen, weil sie vielleicht sogar rebellieren, dass man Menschen verstoßt, ihnen die Tür vor der Nase zumacht, weil sie nicht so sind, wie wir sind, weil sie nicht das tun, was wir tun, weil sie nicht unseren Regeln befolgen. Und deswegen werden sie ausgeschlossen. Ich finde, diese Frau wurde auch ausgeschlossen, weil sie nicht diese Regeln befolgt hat, der damaligen Gesellschaft. Das, was einfach nicht geht, einen weiteren Mann und einen weiteren Mann und einen weiteren Mann. Aber diese Suche nach Männern oder in Männern heutzutage, wir wissen doch, was das ist. Es ist eine tiefe Sehnsucht nach was völlig anderem, nach Annahme, nach Zuwendung, nach Liebe, nach, nach all dem, was ein Mensch einfach auch braucht.
Richtig.
Und wenn der Mensch es nicht einfach bei einem Menschen findet, sucht er sich das bei dem nächsten Menschen, weil er unerfüllt ist. Und das ist ein großer Schrei ihres Herzens. Und ich finde es so genial, dass es in der Bibel aufgelistet wird, dass Gott, dass der Heilige Geist das den Jüngern gesagt hat, schreibt es auf. Johannes schreibt es auf, weil es so enorm wichtig ist für uns, zu wissen, auch ich bin eine Verstoßene in dem Sinne, dass ich eine Heidin war, dass ich nicht mit Gott unterwegs war, ich war nicht angenommen. Und plötzlich ist auch mir Jesus begegnet und das erinnert mich sehr an meine eigene Bekehrung. Wirklich, als ich das geschrieben habe, diese Stelle aus Johannes 4, das hat mich so gepackt. Ich habe immer wieder einfach nur, ich habe mir so, weißt du, Ruhezeiten genommen und einfach gebeten und habe gesagt, Gott, ich will das so rüberbringen und voller Hingabe und Liebe, wie du einfach diese Frau gesehen hast und auch mich gesehen hast und all die anderen Menschen, die noch nicht bei dir sind, aber die diese Sehnsucht haben. Und wie können wir diesen Menschen begegnen? Und ich liebe diese Geschichte wirklich sehr.
Ja, das spürt man total. Und ich würde auch gerne einhaken, was du sagtest. So, diese Geschichte fasziniert total. Und dabei ist sie ja erwähnt ohne Namen. Sie ist ja jetzt nicht mit einem Namen erwähnt. Und so das finde ich ist irgendwie, also wenn man so überlegt, es geht die ganze Zeit um diese Frau aus Samarien oder die samaritanische Frau am Brunnen und man weiß sofort, worum es geht. Und man kann es sofort wie zusammenbringen, okay, diese Frau ist die, wo Jesus sich offenbart hat. Und auf der anderen Seite steht diese namenlose und doch so bedeutungsvolle Frau für dich und mich. Für uns. Und du hast das so schön in der Studie geschrieben, wir können uns mit ihr identifizieren, egal wo wir herkommen, egal wo wir jetzt gerade sind. Mhm. Und es faszinierte mich einfach, weil ich glaube, selbst auch wenn man sagt, ich bin vorher nicht mit Jesus gewesen, ich kannte ihn nicht, oder auch wenn man sagt, ich bin in christlichem Elternhaus groß geworden und kenne Jesus und dennoch kennen wir Phasen, wo wir uns wie verlassen fühlen, ausgestoßen, isoliert, in Schubladen gepackt und in einer Mittagszeit, in einer ungewöhnlichen Zeit Jesus suchend oder einfach an den Brunnen gehen. Weißt du, ich glaube, das ist so nah und so gut. Bei mir ist es auch oft so, dass ich in den Gebetszeiten bei uns immer wieder mal, auch so über die letzten Jahre, wenn ich eine Jesusbegegnung gemacht habe, einfach so, ja, mit Gruppen von Menschen, habe ich oft diese Bibelstelle genommen aus Johannes 4, mit dieser Frau am Brunnen. Und ich kann aus dem Zeugnis sagen, Jesus begegnet immer. Meine allererste Begegnung auch, die ich mal hatte, wo ich diese Bibelstelle gelesen habe in einer Gebetszeit, das war wie so ein geführtes Gebet, im Hintergrund lief einfach Lobpreis so instrumental. Und ich muss sagen, diese Geschichte, weil sie so tief, aber so ehrlich ist, führt sie ein an diesen Brunnen. Und dann setzt du dich dahin und ich sag dir wirklich, wenn wir unsere Vorstellungskraft, die Gott uns gegeben hat, gebrauchen, damit diese Geschichte lebendig wird in uns und du das einfach für dich einmal nimmst und sagst, ich setze mich jetzt wie diese Frau da an den Brunnen und ich sehe da einen Mann und ich komme dahin und ich sag dir, er wird dir begegnen. Jesus setzte sich zu mir hin und wir redeten, natürlich ist es in einer eigenen persönlichen Begegnung, wird es nochmal anders, weil die Geschichte ist nur eine Inspiration. Jesus wartet ja genauso auch auf uns, egal wo wir sind. Aber es ist so eine schöne Geschichte, die direkt einen abholt. Das habe ich so oft erlebt.
Ja, voll. Ich liebe es. Und wir werden auf jeden Fall noch einiges studieren und einiges noch ansprechen. Aber der nächste Punkt, der dann auch passiert ist, sie kommt zum Brunnen und will Wasser schöpfen. Und Jesus sagt etwas ganz Wichtiges zu ihr. Was sagt er zu ihr?
Er sagt, gibst du mir zu trinken von deinem Krug? Und sie wundert sich und sagt so, also du bist doch ein Jude, warum fragst du mich? Und dann sagt Jesus, wenn du nur begreifen würdest, wenn du nur wissen würdest, Jesus redet mit ihr in dem Moment, sie sind im Gespräch und sie ist total erstaunt und sagt, du bist doch Jude, warum fragst du mich um zu trinken. Und er geht darauf ein und in dem Moment merkt man, also was man merkt ist, sie nähern sich langsam im Gespräch an. Er stellt als erstes die Frage, so von wegen, also Frau, gibst du mir zu trinken? Und sie ist so verwundert, dass er als Jude sie fragt, sodass sie eine Gegenfrage stellt und sie fangen an, sich zu unterhalten. Ganz langsam kommen sie wie auf eine tiefere Ebene und Jesus lässt sich darauf ein und dann wendet Jesus das praktisch in eine Metapher. Und das, finde ich, ist ganz wichtig. Jesus erzählt ja auch oft Gleichnisse. Und viele Menschen, er sagte, wenn ihr die Gleichnisse nicht versteht, dann erkennt ihr nicht das Himmelreich. Und das ist ähnlich wie hier. Wenn wir verstehen, er spricht nicht nur über das Wasser, was die Frau aus der Quelle schöpft, sondern er spricht darüber, welches Wasser er gibt, wo sie nie wieder Durst haben will. Und dann erzählt er ihr, aber wenn ich dir das Wasser gebe, wovon du nie wieder Durst haben wirst, ich gebe dir das Wasser, von dem du nie wieder Durst haben willst. Und sie ist voll fasziniert und sagt, ja, ich will dieses Wasser haben, wovon ich nie wieder Durst habe, dann brauche ich ja nie wieder hier hinkommen. Also sie ist noch in dem Bild, aber er ist schon längst bei der Metapher. Er ist schon längst bei dem, dass er ihr versucht zu erklären, ich bin dieser Brunnen, ich bin dieses Wasser. Von mir wirst du lebendiges Wasser kriegen, wovon du nie wieder Durst haben wirst. Und da spricht er schon längst über ihren Durst und ihren Hunger nach Anerkennung, nach Liebe, wo sie so ganz viele Männer hatte und so. Und ich glaube, er führt sie ganz vorsichtig und langsam hinein in diese Wahrheit, sodass, wenn er sich später als der Messias offenbart, sie das überhaupt greifen kann. Weil er da schon anfängt, diese Konversation dahin zu lenken.
Ich möchte so gerne diese Stelle einmal kurz vorlesen. Das ist Johannes 4, ab Vers 7. Da kam eine Samaritanerin aus der Nähe gelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Also interessant ist auch, dass da auch in der Info steht, sie kommt, sie spricht über das normale Wasser. Ja. Sie spricht sie erstmal ganz normal an. Würdest du mir was zu trinken geben? Sie daraufhin, du bittest mich, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Abscheu, ich bin nicht würdig, ich bin das Letzte. Warum fragst du mich? Und er sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, den würdest du bitten. Und dann lenkt er das Geistliche, statt dieses physische Wasser, spricht er vom heiligen Wasser, von der Lebensquelle, von dem Heiligen Geist, der über uns kommt, das lebendige Wasser. Und dass er dann auch sagt, und ich würde es dir geben, wenn du bitten würdest. Und wie ist es heute? Wir bitten und wir bekommen. Heute ist es möglich. Und ich finde die Stelle so genial, wie Jesus,
die ist cool.
Wie du sagst, auch in Metaphern spricht, so irgendwie undeutlich. Und trotzdem wird sie es nachher verstehen. Aber es ist doch so schön, wie er erstmal darum bittet, um ins Gespräch, wie du sagst, zu kommen.
Richtig.
Und darauf baut er auf und sagt, wenn du doch wüsstest, wer vor dir steht.
Aber sie lässt sich drauf ein. Weißt du, sie lässt sich drauf ein und sie sagt nachher, ja, also wenn du mir Wasser gibst, wo ich nie wieder Durst habe, dann brauche ich ja gar nicht mehr hierher kommen. Sie vermischt das dann. Sie versteht nicht ganz, was er meint.
Sie versteht es noch nicht ganz, ja.
Ja, und sie denkt so, aha, cool, ja, also dann hast du ja irgendwie du hast ja dann irgendwie ganz heiliges Wasser, was wie ein Wunder ist. Und wenn ich dann nicht mehr davon Durst habe und hier nicht mehr hinkommen muss, das ist ja gut für mich, weil ich muss ja sowieso meine Hitze hierher. Ich quäle mich ja hierhin.
Quasi sagt sie damit, ich brauche dieses Wasser, was nie wieder quasi mich dursten lässt, weil ich ja sonst immer in der Mittagszeit hier hinkommen muss. Damit werden ja meine Probleme gelöst. Deswegen, ja, gib mir das doch so, ne?
Ja.
So ungefähr. Ich würde aber gerne hier einmal einhaken und einmal Pause machen. Denn ich würde so gerne mehr zu dieser Quelle des Lebens, den Hunger nach Gott kommen. Denn dieses Wasser hat auch eine Symbolik. Und in der Bibel steht so viel mehr dazu, auch in dem Alten Testament. Und da würde ich sehr gerne mehr drauf eingehen, um zu verstehen, was ist dieses lebendige Wasser und was ist vor allem auch dieser Brunnen, diese Zisterne. Das hat ein ganz, ganz großen und wertvolles Bild für uns. Und deswegen sage ich dann mal bis gleich.
Ja, bis gleich.